Das ist Runtime, der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Mit Viktor Rödlin und Marc Jäcki. Präsentiert von Ochsnersport.
Du bist am Trainieren und wir inspirieren dich dabei. Und heute geht es um die Königsdisziplin. Heute geht es um das Grösste, was man machen kann im Laufsport, um einen Marathon. Und da haben wir definitiv das Beste für dich eingeladen, hier zu uns. Wir haben, wie immer, den Marathon-Europameister Viktor Rödlin bei uns und zusätzlich eine der besten Marathonläuferinnen der Schweiz. Denken wir zum Beispiel, als erste Schweizer hat sie den Wien City Marathon gewonnen, 2015. Ganz herzlich willkommen, Maja Neuenschwander.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, kann ich da sein.
Warum Marathon, frage ich mich immer. Es hätte ja etwas anderes können sein. Es hätte können Sprint sein, es hätte können Mittelstrecke sein. Es hätte müssen Königsdisziplin sein. Warum?
Ja, mangels Alternativen bei mir, Marc. Also auch hallo Maja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe wirklich, glaube einfach extrem wenig Talent gehabt. Irgendwann ist das Laufen übrig geblieben und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht so schnell bin und dann sind die Distanzen länger geworden. Da hätte man nicht so schnell müssen sein, aber einfach Ausdauer haben. Wie war es bei dir, Maja?
Ja, etwa die gleiche Erklärung. Also ich habe früher Mehrkampf trainiert in Leichtathletik, als ich angefangen habe und ich war immer Gott froh gewesen, wie als Mädchen noch im Fünfkampf, wenn dann unter 1000 Meter Lauf ist gekommen, dann konnte ich noch ein bisschen Boden gut machen, den ich vorher im Weitsprung und Hochsprung verloren habe.
Also es ist etwas, wo man geboren wird zu dieser Strecke.
Der Marathon ist natürlich nicht das, was man glaub, als erstes im Kopf hat. Ich glaube, man rennt einfach gern. Bei mir war es dann so, ich habe dann 84 Olympische Spiele geschaut in Los Angeles und dann wollte ich einfach an die Olympischen Spiele. Ich hatte wirklich so den Traum, hinter der Schweizer Fahne ins Stadion einzulaufen. Und mir war es dann ziemlich egal, über welche Distanz. Ich habe gewusst, im Laufen habe ich die besten Talente, um an die Olympischen Spiele zu kommen. Und dann ergibt es sich dann halt irgendwann. Also olympisch ist dann irgendwie 5000 Meter, 10.000 Meter und der Marathon. Ich habe dann 1998 an der Europameisterschaft im 10.000 Meter Lauf bin ich Letzter geworden. Und wenn du dann schon auf europäischer Ebene Letzter wirst, dann weißt du eigentlich, musst du eigentlich irgendwie ja, noch etwas verändern. Und das war der Marathon. So ist dann der Marathon gekommen.
Also ich glaube, ein Marathon läuft man nicht von Anfang an, sondern es ist so ein sachtes Herentasten. Die Distanzen werden ein bisschen länger. Aber mir war zum Beispiel so, dass ich eigentlich schon früh gewusst habe, dass ich irgendwann auf dem Marathon landen werde. Also wir haben, so wie es darum gegangen ist, die Potenzialeinschätzungen zu machen, hat man so müssen sprinten, fliegen, was auch immer, verschiedene andere Tests machen. Und dort hat sich eigentlich schon gezeigt, ja, das Einzige, was auch noch ein bisschen Potenzial ist, ist der Marathon.
Also wir merken es schon, wenn wir da mit euch reden, die jetzt gerade am Laufen sind. Im Hinterkopf haben wir natürlich, dass ihr eventuell mal irgendwann schon einen Marathon laufen. Und das wollen wir euch ein bisschen lustig machen und vielleicht auch ein bisschen zeigen, wie man das kann angehen. Was ich immer wieder gehört habe, ich habe noch nie einen Marathon gelaufen. Ich habe zwei Halbmarathon gelaufen. Und dann sagen alle, die schon mal einen Marathon gelaufen sind, ja, das ist okay. Weißt? Aber dort kannst du noch mit deinen eigenen Kräften und das ist noch problemlos möglich, auch wenn du vielleicht mal nicht so super trainiert bist. Und so. Aber Marathon, das ist dann auch ganz etwas anderes. Und vor allem, und das kommt immer wieder, wenn du den ersten Marathon absolviert hast und du läufst dort durch das Ziel durch, dann wirst du brüllen. Das habe ich jetzt mehrmals gehört von verschiedenen Leuten. Hat das etwas? Mögt ihr euch noch an euren ersten Marathon, den ihr absolviert habt, erinnern?
Also ich habe sicher nicht gerannt, das weiß ich noch. Aber es ist wirklich ganz ein spezielles Gefühl und ich glaube, das ist schon etwas, was der Marathon so einmalig macht. Also das ganze Gefühlsspektrum, Emotionsspektrum, das man durchläuft. Irgendwann hat man das Gefühl, ja, die mache ich sicher nie mehr. Warum tue ich mir das an? All die ganzen negativen Gedanken. Und im Ziel ist das wie weg. Und ich glaube, das braucht so, dass man dann wie angefressen ist. Weil die meisten, die einmal gelaufen sind, die machen einen zweiten und einen dritten. Und manchmal ist die ganze Menge. Und das finde ich so spannend. Das ist eigentlich so das... Obwohl man die ganze Palette durchlebt, ist am Schluss ist das Positive ist im Vordergrund und das treibt einem an, das wieder zu machen.
Und man vergisst wahnsinnig schnell wahrscheinlich.
Oder? Extrem, also das ist wirklich wie weggeblasen bei mir, ja.
Emil Zatopek, die tschechische Lokomotive, hat sie mal so formuliert: Wenn du laufen willst, dann laufe eine Meile. Wenn du ein neues Leben entdecken willst, dann laufe einen Marathon. Das ist das, was Mai jetzt wunderschön beschrieben hat. Der Marathon ist wirklich so ein bisschen, du stehst am Start. Du bist ein junger Bube in meinem Fall und du kommst ins Ziel und bist ein alter Greis. Und du hast wirklich so innerhalb von 2 Stunden und ein paar Minuten eigentlich dein ganzes Leben durchlebt. Mit allen Höhen und Tiefs. Und genau das ist es dann eben. Im Ziel bist du kaputt und kannst dich fast nicht mehr auf deinen eigenen Beinen haben. Aber das Glück ist so hoch, das geschafft zu haben, und man vergisst dann so schnell, was eigentlich alles passiert ist auf diesen magischen 42.195 Meter, dass die eben gleich ein bisschen süchtig macht und dass das eigentlich ja, häufig dann immer wieder erfahren will. Oder, und das finde ich eben auch gut, es gibt auch solche, die vielleicht einfach sagen, hey, einmal im Leben mache ich das. Und da finde ich dann, finde ich extrem spannenden Ansatz, weil Hand aufs Herz, Maya, das, was wir gemacht haben, das ist nicht gesund. Und das Beste, was dir eigentlich passieren kann als Marathonläuferin oder Marathonläufer, ist, du trainierst auf einem Marathon und dann wird er quasi abgesagt, kurz vor dem Start.
Das ist ein bisschen brutal,
Victor. Ja, aber du hast die positiven Effekte vom Training und die Zerstörung vom Marathon hast du nicht. Und gleich glaube ich, wenn man gerne läuft, wenn man Wettkämpfe macht, einmal ein Marathon, das gehört auch dazu. Das ist so ein bisschen wie der Ritterschlag. Aber das kann es dann auch sein. Und wenn jetzt vielleicht auch jemand gerade am Rennen ist und findet, hey, das was Maya erzählt und der Victor, das klingt auch spannend, macht es aber wirklich mit einer guten Vorbereitung und dann sucht euch wirklich auch einen Marathon aus, der speziell ist. Also ich finde es nicht mehr so traurig, wenn zum Beispiel du weißt, du machst es nur einmal im Leben, dass du das einfach irgendwo machst. Es muss irgendwie dann auch noch ein spezieller Ort sein oder irgendeine spezielle Situation. Oder einfach, dann machen das wirklich ganz speziell.
Die sehen ja beide noch einigermaßen gesund aus, muss ich sagen. Also, für das dir so manche Marathon so schlimm, kann es dann gleich nicht sein, oder? Also, und Maya hat gesagt, also einmal ist keinmal, ja, für so ein Schlusszeichen. Viele machen dann auch noch einen weiteren und kommen ein bisschen, irgendwie werden ein bisschen angefixt. Wenn ihr sagt, es ist wie ein Leben eigentlich, so ein Marathon, was für Lebensphasen durchläuft man denn in so einem Marathon?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, was für Lebensphasen. Ich rede auch mehr von Emotionen, die ich durchlaufe.
Oder was für Emotionen, ja.
Genau, also so Gefühlsebene. Es kann sein, dass ich morgen aufstehe, müde bin, dann gehe ich säckeln und merke, hey, eigentlich bin ich gar nicht müde, ich fühle mich super gut, komme ganz zufrieden und ausgeglichen auch zurück. Es kann genau das Umgekehrte sein, dass ich irgendwie merke, ja, heute ist es ein bisschen harzig, heute ist es ein bisschen knorzig. Und das ist das Gleiche, wenn ich nachher an der Startlinie stehe, da fühlt man sich nie gut.
Also wegen der Nervosität?
Genau, mit der ganzen Anspannung, Nervosität, so die Unsicherheit, weil Marathon ist ja etwas, man kann zwar eine Strategie, einen Plan haben, aber meistens ist man dann, wenn man mal mit Plan A startet, vielleicht mit Plan D oder E irgendwo im Ziel, weil halt einfach das, was unterwegs passieren kann, man kann viel eben wie einschätzen, antizipieren und dann gibt es eine ganz grosse Komponente oder eine ganz grosse Masse, die irgendwo einfach dort passiert und dann tut man darauf reagieren. Auch das Herenteasern mental, also wirklich die Bereitschaft haben, an diesem Tag irgendwo die Grenzen wollen zu überschreiten, weil der Victor hat schon gesagt, also irgendwo Marathon ist dann eben, dort tun wir unsere Gesundheitsgrenze irgendwo ein überschreiten. Darum müssen wir uns dann auch relativ lange wieder erholen von diesen Rennen. Aber wirklich die Bereitschaft im Kopf zu haben, dass der Körper weiterhin angetrieben wird, weil eigentlich könnte der Marathon nach 30 km fertig sein. Ich glaube, dann wären wir alle, wie soll ich sagen, ein bisschen glücklicher, aber er geht jetzt einfach 42 km.
Wobei, und Maya, er wäre ja eigentlich nach 30 km fertig. Der geschichtliche Ursprung des Marathons ist ja die Schlacht beim Marathon.
Aber das ist doch 40.
490 vor Christus. Und die Distanz vom Marathon nach Athen ist 30 km. Etwa 32. Und es ist nachher erst verlängert worden. Also es ist eigentlich noch spannend, dass eigentlich der Urmarathon eigentlich kürzer ist. Das haben wir auch bei den Olympischen Spielen in Athen ja dann gesehen, 2004. Dort hat man ja dann die Schlaufe noch müssen laufen in Athen. Und es ist erst anfangs 1908, glaube ich, in London bei den Olympischen Spielen verlängert worden, weil dort die Königin darauf bestand, dass der Marathon verlängert wird.
Und also, dann, dass gestartet wird vor ihrer Lodge.
Ja, dann hat man nachher gemessen und dann ist man auf die 16,2 Meilen gekommen. Seit 1924 ist es dann erst amtlich geworden. Also, der Marathon, das ist also, für uns ist klar, 42195, meine Autonummer heisst so, ja. Sogar ein Teil von meiner Telefonnummer ist so. Aber am Schluss war es eigentlich ein Spiel gewesen. Also, dass es jetzt die Distanz ist, ist eigentlich erst später entstanden. Und die 30 Kilometer wären etwas sinnvoller als die 42 aber Kilometer.
Ganz ursprünglich, das erste Olympische Spiel von der Neuzeit, war es ungefähr 40 Kilometer schon gewesen, nicht 30. Also man hat einfach dort den Kampf Mann gegen Mann, ich sage bewusst Mann gegen Mann, weil die Frauen dort nicht einen Marathon laufen, ist im Vordergrund gestanden. Und dort eigentlich der Organisator, also Host City, konnte die Strecke definieren. Und eben, wie gesagt, London war es dann vermessen, beziehungsweise auf die magische Zahl.
Aber gekommen. Eigentlich geschichtlich seid ihr immer zu weit gelaufen, oder?
Eigentlich, jetzt, wenn man auf einen feinen Pides zurückgeht, den Meldeläufer von der griechischen Armee, ja, sind wir zu weit gelaufen. Und ich glaube, in dem Zweitlauf, sagen wir mal, die 12 Kilometer Zweitlauf, dort ist, glaube ich, Zerstörung drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Maya anspricht. Es ist halt wirklich die Grenzerfahrung von der Zerstörung. Es gibt so die Mikrofrakturen in den Knochen. Mhm. Und nicht nur in den Füßen oder im Schienbein, sondern auch im Beckenknochen oder im Rückenbereich. Und ich glaube, das ist das, was jetzt vielleicht dich, wo gerade im Rennen bist, ein bisschen abschreckt.
Ja, ich würde sagen, habt ihr noch Lust aber, auf einen Marathon?
Das macht es eigentlich gerade wieder aus. Wir neigen dazu, Grenzen auszuloten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was glaub, dich, Maya, fasziniert hat, halt die Grenzerfahrungen zu machen. Und das ist ja das, was viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer fasziniert. Einfach einmal im Jahr oder einmal im Leben, im Läuferleben, halt auch mal etwas Verrücktes zu machen, als einfach bös gesagt, nur 30 Kilometer rennen. Nur in Anführungsstrichen.
Aber kennt ihr zwei einen Marathon, der einfach lupenrein durchflutscht, wo die Krisen nicht kommen? Gibt es das überhaupt?
Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Wettkampfgeschehen ab. Also, ich glaube, ich habe schon zwei, drei Marathon erlebt, wo ich das würde sagen. Zum Beispiel der erste war schon so. Da habe ich eigentlich so ein bisschen krampfhaft auf den
Hammermann
gewartet. Und der ist nie gekommen. Und ich dachte, das ist schon los. Gut, da bin ich noch nicht so wirklich schnell unterwegs gewesen. Vielleicht ist ich auch wegen dem nicht gekommen. Aber es ist natürlich schon so, wenn man in dieser Phase, wo es schwierig wird, sage ich jetzt mal, oder wo eben die Grenze irgendwo auch ein bisschen kommt, ich will das jetzt nicht sterilisieren, aber wo die kommt, wenn man dort einen positiven Erfolg wie hat, also kann das sein, dass man irgendwie zu einer Gegnerin aufschliessen kann, dass man plötzlich auf das Podest kann laufen kann, dass man merkt, hey, ich habe meinen Turbo jetzt zünden, ich fühle mich immer noch gut, ich kann Pace halten. So die kleinen Sachen, dass die einem so aufbauen, dass das wie dominiert, überwiegt und durch das eigentlich die negativen Gefühle, die dann vielleicht kommen würden, ein bisschen wegdrängen.
Also eben schon ein bisschen weit zu leben. Wie hat er euch verändert? Wie hat er dich verändert, den Marathon, auch im normalen Leben?
Ja, es ist natürlich ein unglaublicher Prozess, wo da durchgehst. Und beim Marathon ist, glaube ich, das, und das ist, glaube ich, dann halt die Verbindung zum normalen Leben, es ist eigentlich nie gleich. Also du machst Lebenserfahrungen und dann profitierst du ja von denen, aber es kann dann in einer neuen Situation wieder völlig anders sein. Und das ist beim Marathon eben auch so. Also ich bin bei all meinen Marathons immer wieder vor neue Situationen gestellt worden und die haben mir die Situationen zu meistern, die haben mir nachher auch im normalen Leben geholfen. Also auch das normale Leben hat immer wieder Überraschungen parat. Und ich glaube, der Sport allgemein und so Grenzerfahrung, Marathonlaufen sowieso, hilft dir dann auch im normalen Leben einfach irgendeine Lösung zu finden oder auch zumindest halt den Biss zu haben, dann so lange weiterzumachen, bis du eine Lösung hast.
Ist es ein Vorteil, wenn man in die Schubladen zurückgreift und genau weiss, was jemand kommen kann? Jetzt wir, die noch nie einen Marathon haben gemacht und vielleicht mal einen planen oder mal einen in Betracht ziehen, wir haben ja die Erfahrung nicht. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, wenn du vor jedem Start weisst, was alles auf dich zukommen kann?
Ich würde es relativ neutral anschauen. Ich bin recht Fan von so ein bisschen, wie soll ich sagen, ab durch die Mauer oder ab durch den Busch. Einfach mal drauf los. Ich bin zum Beispiel auch nie eine Strecke anschauen im Vorfeld. Also die Ausnahme war dann, als die EM hier war, weil sie ein bisschen anders war als eigentlich die normalen Strecken. Es ist recht viel runtergegangen. Ja, gerade so für das Unverbrauchte, sage auch ein bisschen bewusst Jungen, beizubehalten, dass man nicht mit viel Vorgedanken irgendwo reingeht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade die Verpflegung, die Renneinteilung etc. Also ist natürlich, wenn man dort Erfahrung hat, macht es natürlich einfacher. Also ich glaube, es braucht ein bisschen beides.
Und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, du hast noch die Gegner im Wettkampf, jetzt auf eurem Niveau, die natürlich auch irgendeine unterschiedliche Form haben. Da kann irgendein Gegner super drauf sein oder nicht.
Ja, das ist natürlich nur, ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, irgendeine Medaille zu gewinnen oder eine Top-Platzierung, dann ist eben noch der Gegner-Einfluss. Und von dem her ist natürlich ein Marathon für dich selber oder einfach deine Zeit, die du schlafen oder jetzt im Fall von Mai und von mir irgendein persönlicher Rekord. Ein Schweizer Rekord versuchst du laufen einfacher, weil du musst echt Form haben. Du musst vielleicht auch Pacemaker haben, der dir helfen bis zu einem gewissen Moment. Und dann musst du einfach das Tempo haben. Und der äußere Einfluss von Gegnern und so weiter, der ist dann ein bisschen trickier und auch schwieriger. Und da gibt es ja ganz viele Spiele. Aber ich würde den Bogen vielleicht zurück zur Hobbyläuferin, zum Hobbyläufer schließen. Der Gegner oder der links und rechts läuft, der kann dir auch helfen. Weil manchmal hilft es einfach nur zu wissen, dem geht es jetzt etwa gleich schlecht wie mir. Und das ist so, ich glaube, das, was noch häufig auch hilft, wenn du vielleicht da im den Marathon führt, dich zwangsläufig einmal an Grenzen oder dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt sitze ich den liebsten an den Strassenrand und renne. Aber wenn du dir bewusst wirst, ja, der nebendran leidet auch und der hat auch seine Kämpfe im Kopf und dann kann dich das auch motivieren. Und ich glaube, zu wissen, dass es nie gleich ist, hilft einfach auch. Also es kann immer wieder anders kommen und ja, es gibt mehrere Auferstehungen während so einem Marathonlauf.
Ja, nur wollte eine ganz klare Front schaffen, dass wir da als ehrlichster Running Podcast, was es gibt, dass wir da wirklich ganz transparent informieren. Jetzt können also, wir
darf ich noch ja unbedingt. Ich finde das wirklich noch spannend, dass mit Gegnerschaft oder eben Freundschaft, mhm. Ich würde es so eher anders formulieren. Das hat Victor auch etwas anders erlebt als ich. Bei mir war es etwa so, dass das relativ Männergruppe noch um mich gelaufen ist, weil sie wusste, ja, die Frau hat Pace, läuft relativ regelmässig. Und dann ist irgendwo mal auf den ersten 5 Kilometer schon gefragt, ja, wie schnell laufst du? Also man hat sich dann auch etwas abgeglichen. Und es hat wirklich gegeben, dass ich mit Leuten 2,5 Stunden fast unterwegs war. Am Schluss ist man sich im Ziel in die Arme gefallen, weil man mega Freude hatte, dass beide ihr Ziel erreicht haben. Und unterwegs ist es wirklich, brauchst du noch Wasser, brauchst du einen Schwamm? Haben ja geschaut, hey, schau, hier kommt der Randstein, hier ist ein Senkloch, was auch immer. Also man hat wirklich aufeinander geschaut. Und das, ja, klar sind wir nicht in der gleichen Kategorie gewesen, aber das kann auch eben Frauen, Mann nachher sein. Ich finde das extrem schön und verbindend. Und ja, ich glaube auch einmalig auf dieser Distanz. Nachher.
Und ich glaube, das ist ja der grosse Unterschied halt, wenn du in einem gemischten Feld als Frau kannst mitlaufen, kannst du natürlich auch einerseits von dem profitieren. Es ist aber dann häufig auch nicht nur profitieren gewesen, sondern sie haben von dir profitiert. Also es ist immer eindrücklich, wenn Maya gerannt ist, hat sie immer so eine Traube von Männern hinten dran gehabt, weil ich dann gewusst, ja, wenn ich den Maya nachher renne, bin ich schnell. Bei den Männern ist es natürlich anders, weil eben, irgendwann hat es keine Pacemaker mehr. Vielleicht Pacemaker, das vielleicht ein Begriff, wo jetzt auch nicht jeder weiß, was also, man da damit meint.
Hasen hat man auch noch gesagt,
Hasen, oder? Genau. Also bei den Marathons, wo jetzt zum Beispiel in New York, in London, in Berlin stattfindet, wo es um Zeit geht, da tut der Organisator sogenannte Hasen Vorläufer zahlen, bis ich sage jetzt mal 30, vielleicht auch 32-33 Kilometer, und die geben einfach mal ein Tempo vor und im technischen Meeting vor dem Start tut man dann die Zeiten definieren. Also der Superstar vom Event sagt dann, ich will so schnell zum Beispiel jetzt anlaufen über die Halbmarathon-Distanz, und das ist eigentlich auf dieser ersten Phase vom Rennen ist eigentlich einfach mal gegeben, 3 Hasen voraus, wir rennen hinterher. Aber nachher fand natürlich das Spiel ja, okay, jetzt sind die Hasen draussen und jetzt sind noch irgendwie 5 Läufer in der Spitzengruppe und der Erste kommt am meisten Preisgeld über. Und da ist dann halt das Helfen aneinander je nachdem nicht mehr da. Und da hat es auch zum Beispiel bei einem von den bestdotiertesten Marathons der Welt in London, wo immer die besten Athleten laufen, sie waren auf Weltrekordkurs bis 30 Kilometer. Pacemaker sind raus und dann haben sie sich einfach angeschaut und keiner hätte den anderen wollen zum Weltrekord ziehen, weil ja, und das ist, glaube ich, so bei den Männern halt noch ein anderer, ja, ein Psychokrieg. Und wo du dir schon hilfst, aber nur zu einem gewissen Grad, weil du hilfst dir nur, solange du sicher bist, dass du am Schluss vorne bist.
Und man ist auch ein bisschen empfindlich, wenn man am Anschlag ist oder wenn man an Grenzen ist, sagen wir es so. Gibt es Sachen, die einem plötzlich viel anfangen zu nerven?
Ja, ganz viel. Also zum Beispiel ein Schnaufen vor einer anderen Person, ein Schritt von einer anderen Person. Ich weiss auch nicht was. Irgendwie Leute, wenn man rund läuft, Leute, die irgendwie komisch reinrufen.
Das ist eben schon auf dem Halbmarathon so gegangen. Plötzlich fast irgendwie, wenn du selber irgendwie
auch kämpfst. Uhren, die falsch
piepsen. Ja, genau. Wirklich.
Also ich bin am allergischsten gegen Laufshirts, die schon länger nicht mehr in der Waschmaschine waren.
Gut.
Also ich habe ganz empfindliche Nase. Und ich, wirklich, ich mag mich erinnern an Wettkämpfe, insbesondere an Marathon, wo ich einfach das Tempo musste forcieren, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, dass einfach der vor mir läuft. Weil, ja, meine Nase hat es wirklich nicht ausgehalten.
Kenia hat nicht abgehört in diesem Fall.
Kenia hat wirklich nicht abgehört. Ja.
Wenn wir jetzt Lust haben, und ich habe langsam Lust, so einen Marathon mal in Angriff zu nehmen, dass man gleich aussiebeln kann. Wer soll sich das überhaupt überlegen und wer nicht?
Du bist inzwischen der Laufexperte. Ich hätte jetzt einfach mal so spontan gesagt, ich würde sicher einen Gesundheitscheck machen. Ich würde nicht gerade mit dem Marathon einsteigen, wenn ich vorher noch keinen Schritt gerannt bin, sondern würde mich ein bisschen herantasten, weil, wie gesagt, es ist Königsdisziplin. Es braucht eine mehrjährige Vorbereitung in meinen Augen. Es braucht so einen Aufbau, ähnlich wie ich auch hergegangen, weil das wird ja oft vergessen, oder? Wenn man nachher irgendwo mit einem Spitzenläufer oder Spitzenläuferin im Diskutieren ist, dann fragt man ja, wie viel läufst, was machst, wie schnell bist. Und dann kommt man so einen Ist-Zustand mit. Und was eigentlich vorher alles passiert ist, das blendet man nachher gerne aus, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt muss ich auch so trainieren, dass ich das Level erreiche.
Aber so die von 0 auf 100 oder von 0 auf einen Marathon, sieht man ja viel im Internet, so Trainingspläne, das ist unseriös.
Ja, das ist wirklich unseriös und da stehen wir alle hart zu Berg. Und ich bin auch schon für so ein Projekt angefragt worden, eben von 0 zu Marathon. Da lehne ich immer ab, weil das ist nicht Marathon. Marathon ist mehr als einfach nur die 42 Kilometer Rennen. Das ist ein ganzer Lifestyle, das ist eine Philosophie. Da fährt man sich über Sachen Gedanken machen, wo man sich das Leben lang nicht Gedanken gemacht hat. Und wenn man dann einfach so geschwind das konsumiert, das funktioniert, das haben immer wieder Leute bewiesen und geschafft. Aber man sieht die Leute nicht 20 Jahre später, wie sie rumlaufen. Und ich glaube, wichtig ist, bestehende Herz-Lungen-Kreislauf-Erkrankungen sind sicher mit Vorsicht zu geniessen. Also wenn man so etwas hat, muss man sich überlegen, ob der Marathon das Ziel ist. Also sicher mit dem Arzt darüber reden. Beim Rennen und gerade bei langen Distanzen ist halt der Impact noch höher. Also Übergewicht ist jetzt auch eher ein Grund, nicht den Marathon zu wählen, aber mit Übergewicht kann man joggen und kann so das Übergewicht abbauen und künstliche Gelenksersätze sind auch nicht jetzt optimal für das Projekt Marathon. Wobei ich auch mal jemanden trainieren durfte, der zwei künstliche Kniegelenke hatte. Und er ist den New York Marathon gerannt. Also alles gut. Er ist aber selber Arzt gewesen. Er hat sich also selber unterschrieben. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt in diesem Podcast. Was, glaube ich, wichtig ist für alle, die jetzt denken, hey, wow, ich wollte das auch, was Maya da erzählt und der Wick. Ich glaube, lohnt dich Zeit.
Also was heisst das,
Zeit lassen? Gras wächst nicht schneller, wenn man daran schreist. Und wenn man jetzt wirklich der Couch Potato ist, und wo zum Marathon braucht es mindestens 3 Jahre, wenn nicht
sogar mehr. Aber 3 Jahre heisst wirklich gezielt trainieren.
Ja, also vielleicht im ersten Jahr ist vielleicht das Ziel irgendwie von 0 auf 5 Kilometer oder vielleicht dann sogar 10 Kilometer, wenn es gut rollt. Und dann in einem zweiten Jahr auf den Halbmarathon und in einem dritten Jahr auf den Marathon. Aber auch da, es gibt da nicht einen fixen Koch, eine fixe Kochanleitung und am Schluss kommt es gut, sondern es ist sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich die Zeit lässt und dann halt auch wirklich dem Körper die Prozesse schenkt, die nötig sind. Also der muss adaptieren, den Bewegungsapparat langsam an die langen Distanzen anführen und die meisten Städtemarathons finden auf Asphalt statt. Das muss man halt auch den Körper wirklich an Asphalt gewöhnen. Und ich denke, das ist auch etwas, Maya, wo für dich jedenfalls noch spannend war. Hast du einen Unterschied festgestellt zwischen dem Frühlingsmarathon und dem Herbstmarathon bezüglich Muskelkater nach dem Marathon? Einfach so, wir in der Schweiz in der kalten Jahreszeit laufen wir sehr viel im Dunkeln auf Asphalt wegen der Strassenlaterne. Und dann über den Sommer bist du die ganze Zeit im Wald auf dem weichen Waldboden. Also ich habe bei mir einen Unterschied festgestellt, Frühlingsmarathon, Herbstmarathon. Hast du das auch gemerkt?
Bei mir war es weniger der Fall, weil ich wirklich gezielt so die Schlüsseleinheiten immer... Also ich habe nicht immer auf Asphalt gelaufen, das hast du sicher auch gemacht. Aber ich bin jemand, bei mir hat es nicht so, sage ich so, Wälder, ich laufe mehr so eine Aren an, wo halt auch Kies ist, ist eher auch hart. Also so den ganz weichen Boden habe ich nicht so gerne. Also laufe ich generell nicht wirklich so viel da drauf. Was bei mir auch der Fall war, ich habe einfach gemerkt, vom Fokus her, oder auch vom Aufbau her, im Winter war es nachher so, dass ich halt oft zweimal in Kenia war. Durch das bis 8 Wochen oder 9 Wochen ganz den Fokus am Laufen können widmen. Im Sommer war ich vielleicht einen Monat in St. Moritz, in Engadin, vielleicht 2 Mal weniger hoch. Ich hatte einfach das Gefühl, ich bin besser durch den Winter gekommen, komischerweise, als nachher durch den Sommer.
Was muss denn da sein, dass man, also wenn ich höre, 3 Jahre planen für einen Marathon, das ist für mich schwierig als Hobbysportler, das Ziel zu nehmen. In 3 Jahren weiß ich nicht so genau, was ist. Aber man müsste ja auch trotzdem, soll man sich schon Marathon setzen oder wie würdest du da vorgehen?
Also man muss natürlich mit Zwischenzielen arbeiten. Also 3 Jahre kannst du nicht motiviert behalten und dann irgendwo den Marathon laufen. Aber Also ich finde zum Beispiel noch eine coole Strategie, der 50. Geburtstag, das ist noch so.
Darf man den noch?
Ja, sicher. Also, gut. Das ist sogar amtlich bewilligt. Nein, ich sage jetzt mal, mit 50 sich so ein Ziel setzen und dann wirklich sich 3 Jahre Zeit nehmen daran. Und dann, ja, man hat ja immer das Problem, was lässt man sich schenken von seinen Freunden? Ja, dann ladet die Reise. Der auf New York oder dort, wo du willst, schenken. Und dann die alle nur dazu beitragen, dass du nachher an diesen Marathon kannst. Und es macht natürlich auch ein bisschen Druck, weil du hast ja Commitment und die haben Geld zusammengelegt für dich. Und das finde ich eigentlich eine coole Strategie. Und dann bleibst du ziemlich sicher wirklich motiviert und gehst den Weg. Und dann darf man auch mal einen Umweg machen. Also es ist ja dann nicht so, dass es dann nur One-Way Strecke gibt.
Kondition ist das eine, das können wir uns vorstellen. Aber was muss im Körper alles da sein, dass es eben reicht für einen Marathon? Was sind alles Komponenten, die man muss trainieren über die 3 Jahre, die man das planen?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, wie gesagt, der Körper entsprechend vorbereiten durch die Steigerung von Belastung, Umfang, Intensität. Aber dann ist natürlich auch das Chassis, muss man irgendwo im Hinterkopf haben, dass das so mitmacht. Also es reicht nicht nur, wenn ich meine Beine trainiere, sondern ich muss mir auch überlegen, wie stabilisiere ich das Ganze. Also da ist nicht der Rumpf plötzlich entscheidend, meine Füße entscheidend. Ich denke, auch dort muss man dann, Anstrengungen oder Überlegungen machen, wie man das auch kann.
Also wenn ich bereit ist, ein paar Übungen zu machen für den Rumpf und so regelmäßig, dann ist sicher falsch im Marathon.
Falsch nicht. Also ich bin dort, wie soll ich sagen, ich habe auch schon alles eben gesehen. Also es gibt zum Beispiel in Kenia wirklich Spitzenläufer und Läuferinnen, die dem überhaupt keine Beachtung schenken. Die sind unglaublich schnell, die haben auch keine Probleme. Also die können nicht 3 Setups machen.
Man weiss was nicht immer. Mit denen vergleichen.
Genau. Darum ist es wirklich so, dass ich sicher, da muss ich nicht ein Fitness-Abi lösen, sondern das kann ich daheim machen, 2-3 Mal in der Woche. Vor dem Fernsehen, was auch immer, am Morgen früh, am Abend spät. Also das muss relativ unkompliziert sein. Aber für mich ist das schon ein Schlüssel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe am Anfang dann wirklich zu wenig Beachtung geschenkt und habe entsprechend auch Probleme gehabt. Und wenn das wieder in einer Balance ist, dann macht es dann auch das Laufen wieder mehr Spass.
Ja, und ich glaube, Kraft ist jetzt gerade bei dieser langen Distanz vom Marathon schon noch ganz ein entscheidender Punkt, also Trumpfkraft, Fußkraft, aber auch spezifisch Beinkraft, wo glaube viele unterschätzen. Und eben, es gibt immer die Ausnahmen, es gibt immer die anderen Beispiele, aber für mich geht es ja darum, die meisten, die das jetzt hören, machen den Sport mit dem Gesundheitsgedanken. Und alles, was ich jetzt mache, hat ja einen Einfluss auf meine Zukunft. Mhm. Und ich möchte die Kenianerin auch mal in 20, 30 Jahren sehen, wie sie dann noch rumläuft oder sogar wenige Jahre später. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man wirklich das Fundament wirklich ganzheitlich und vielseitig legt. Und das ist eben im Trainingsbereich, dass man eben nicht nur die Ausdauer anschaut, sondern halt auch die anderen Konditionsfaktoren wie Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination, dass man das einfließen lässt und dass man halt wirklich das Ganze sieht. Es hat auch eigentlich meistens noch eine Umstellung mit der Ernährung zu tun, dass man dann plötzlich nur bewusster isst oder einkauft und kocht und sich die Zeit nimmt. Die Ausrüstung ist ein Riesenthema und es ist wirklich so. Darum bin ich auch nicht so Fan von dem, eben geschwind mal Marathon reinziehen und dann wieder ein Jahr später am nächsten Hype verfallen, sondern es ist wirklich so ein bisschen fast eine Lebensumstellung oder ein klarer, bewusster Entscheid. Ich wollte jetzt einfach ein bewegtes Leben machen und der Marathon ist quasi dann der grosse Preis oder das grosse Ziel, der Team wollte ich. Und da lehre ich viel auf dem Weg dorthin. Und das Beste wäre eigentlich, wenn er würde ausfallen würde.
Also
dann
mich,
hat man nur die positiven Effekte. Also, Marc, für mich ist es wirklich so, eine Marathonvorbereitung schenkt dir eine Lebenserwartung von 5 mehr Jahren.
Und der Marathon
zerstört dann etwa, nein, der zerstört dann etwa 4 bis 4,5 Jahre davon. Aber schlussendlich, du bist immer noch auf der positiven Seite.
Aber es ist auch spannend zu beobachten. Ja, zum Beispiel schon gehört, dass wirklich Beziehungen daran zerbrochen sind, wo eben die Person, die sich entschieden hat, bewusst das Ziel in Angriff zu nehmen, die hat sich so komplett verändert, dass irgendwie das Zusammensein gar nicht mehr möglich war. Weil, wie gesagt, es ist eben eine Lebenseinstellung geworden. Also es ist nicht nur säckeln gehen, sondern es es nimmt eben auch die anderen Bereiche von deinem Alltag irgendwo ein. Du hast es angesprochen, die Ernährung.
Du ernährst dich anders, genau.
Man geht vielleicht auch anders Themen fort. Wenn man noch jünger ist, sage ich jetzt mal, man legt mehr Wert auf den Schlaf an. Also so die kleinen Details, wo plötzlich ja, man versucht zu optimieren, dass es nachher gut rauskommt.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, das Ziel Marathon ist unglaublich toll, aber sprecht das wirklich mit dem Umfeld ab? Also,
wenn's am besten dann, zusammen.
Ja, am besten zusammen oder mit klaren Guidelines. Wie weit geht der Weg? Mhm. Ich glaube, das ist auch wieder der Punkt. Und das habe ich sogar schon mal auch an Leute, die ich beraten habe, irgendwie müssen einfach sagen, hey, was ist jetzt genau der Sinn vom Leben? Dass du den Marathon finishen tust, ist ja dann noch weit davon entfernt, irgendwie etwas zu gewinnen oder davon können zu leben. Und jetzt tust du deine Beziehung aufs Spiel setzen. Und ich meine, der Sinn vom Leben sollte dann schon eher eben auf der Seite der Beziehung sein. Außer die Beziehung ist so schlecht, dass man einfach einen Grund sucht, davon wegzurennen. Und dann ist Marathon wieder eine gute Idee, weil da ist man viel am Rennen. Aber ich glaube, dort ist auch wieder, das Wort haben wir auch schon verwendet, der gesunde Menschenverstand. Und das sollst du auch dort einsetzen. Und ich glaube, ich staune, das hast du sicher auch erlebt, wenn wir mit Hobbysportlern reden. Also wir sind viel lockerer drauf und sind eigentlich viel flexibler als viele Hobbysportler. Und wir haben von dem gelebt. Also wir haben so unser Geld verdient. Aber wir waren eigentlich noch lustiger als viele von diesen ja, extrem ambitionierten Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern.
Ja, vor allem das Krasse ist auch, wir wissen vermutlich, oder ich habe auch festgestellt, dass ich viel zu wenig eigentlich weiss im Vergleich zu denen. Also die wissen wirklich jedes Detail. Bezüglich Ernährung, die neuesten Trends, bezüglich Ausrüstung, bezüglich Kraftkonzept, Trainingskonzept. Also das ist wirklich high-end.
Du solltest mal sehen, was der Marc für Apps hat. Der misst alles. Der weiss
so
genau, wie viele Kalorien er heute noch bis um 9 Uhr essen darf, dass es gut kommt mit seinem Trampel.
Also ich habe es kürzlich wieder erlebt, dass jemand wirklich noch jeden Abend hat, mindestens eine halbe Stunde können, Pulsfrequenzkurve nachschauen vom letzten Training. Und die erste Frage war immer, wie schnell bist du gelaufen?
Okay, also mit dem Hören von diesem Podcast bin ich auch ein bisschen geheilt. Auch Spitzensportler sind locker, also sind wir das als breiter Sportler ebenfalls. Und bevor dass wir jetzt ein bisschen überlegen können, wir haben jetzt schonungslos aufgedeckt, aber irgendwie denke ich, es hat etwas Faszinierendes. Gibt es jetzt ein Live-Coaching für die, die am Rennen sind, mit dem Viktor?
Viktor im Ohr, dein persönliches Live-Coaching.
Ja, du bist unterwegs und hörst uns zu und vielleicht hast du so ein bisschen deinen Trott gefunden und jetzt tun wir mal so ein bisschen ja, den Trott brechen. Wir machen sogenannte In and Outs und das tut im Fall fast so weh wie der Marathon. Das heisst, jetzt gib mal einfach Vollgas. So schnell wie du kannst, renn, hohe Frequenz, schaff mit den Armen. Jawohl, und locker laufen, gemütlich weiter joggen, gut schnaufen. Und dann gehen wir gerade nochmal. Komm, 10 schnelle Schritte. Tak, 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 tak. Jawohl, es tut ein bisschen Brennen in den Oberschenkel. Wieder gut durchschnaufen, locker laufen. Denk an die Toblerone, den Ellbogen fest anwinkeln, nach hinten arbeiten. Und jetzt geben wir nochmal Vollgas. Komm, gerade die nächsten 50 Meter. Go, go, go. Jawohl, du machst das wirklich ganz toll. Gibst Vollgas. Und hast die 50 Meter geschafft und nochmal gut durchschnaufen. Und weil das noch nichts war, gibt es noch einen letzten oben drauf. Nochmal volle Frequenz, hohe Bewegungsfrequenz, 200 Schritte pro Minute. Komm, Knie rauf, hinten gross, schön anfassen. Jawohl, auslösen den Schritt und tak, 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 tak. Sensationell. Und jetzt kannst du wieder ganz gemütlich uns zuhören.
Ich hoffe, ihr mögt noch nach dem Drill Sergeant Viktor Rötlin. Zum Glück ist auch noch Maja Neuschwander da bei uns. Also im Hey, zwei von der erfolgreichsten Marathonläuferin, wo der ganze Schweiz da hier zu Gast und aus dem Vollen schöpfen. Du hast vorher gesagt, New York Marathon zum 50. Ich habe immer gehört, man sollte sich die Marathon ein bisschen clever aussuchen. Und gerade der New York Marathon sei zum Teil hart oder noch härter Boston, wo man sich, glaube ich, sogar qualifizieren muss. Bin ich nicht ganz sicher. Also kann nicht jeder gehen. Kommt es darauf an, weil es das mein erster Marathon ist, Maja?
Ich sehe das ein entspannter. Ich finde, wenn man die Vorbereitung hat, wenn man das jetzt alles berücksichtigt hat, was wir jetzt da schon andiskutiert haben, ich glaube, dann kommt es gut, unabhängig, wo man dann läuft. Ich gehe dort ein bisschen mit dem Viktor. Ich finde, es muss ihm irgendwo reizen, gelusten, dort zu laufen. Dass es etwas Spezielles für ihn ist. Und heute ist es ein bisschen Problematik. Komm, ich kann nicht einfach noch so irgendwie drei Monate vorher entscheiden, der will ich gehen. Sondern wenn man sich mal irgendwo anmelden will, ist es meistens über eine Verlosung. Die Chance, dass man dort einen Platz bekommt, ist relativ klein. Dann muss man irgendwo über einen Veranstalter gehen, der die Slots garantiert hat. Ja, dort kann es auch Wartelisten geben, weil die EU-Marathons eben einen Riesenrand darauf besteht. Also braucht es wirklich auch schon in dieser Planung recht viel Vorlauf, dass man dann weiss, ah, dann mache ich das. Und dann gibt es natürlich noch die magischen 5 oder 6, oder? Dass man genau. Dann mal noch das Gefühl hat, ja, jetzt möchte ich noch so die Major alle gelaufen haben, weil es dann auch noch spezielle Medaillen gibt. So weit bin ich auch noch nicht. Ich glaube, du bist auch noch nicht so weit, gell?
Ich will auch nicht so weit gehen.
Schon wieder etwas von den Breitensportlern.
Aber wie gesagt, oder es gibt dann so ganz individuelle Ziele. Und dann, glaube ich, kommt es so ein bisschen darauf an, ist man eher so der Städte. Marathonmensch, den ich mir ganz klar würde dazu erzählen. Oder ist man eher halt naturverbunden, wo man dann findet, oh, ich brauche wirklich das Erlebnis in der Natur, wo man halt vielleicht einen Bergmarathon auswählen kann. Braucht dann wieder ganz eine andere Vorbereitung, wo ich nicht mitreden kann. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr individuell. Und da muss man auch ein bisschen in sich hineinhören und dann da so, oder sich für das entscheiden, wo man eben gespürt hat.
Aber dann gibt es den Lieblingsmarathon, oder? Victor.
Ja, ich glaube, der hat jeder. Also bei Meier wird es Wien sein. Alles andere wird mich überraschen.
Also Berlin ist schon sehr hoch im Kurs, muss ich also sagen. Wobei Berlin hat mir eben meine Liebe nicht immer entgegnet.
Ja, bei mir ist es New York. Aber ich hatte zwar nicht meine erfolgreichsten Marathons gelaufen, aber 2005 bin ich zurückgekommen nach schwierigen Phasen, nach den Olympischen Spielen in Athen. Ich glaube, beim Marathon gibt es natürlich auch dann, wo bist du am erfolgreichsten gewesen. Oder jetzt in meinem Fall der Marathon, wo die meisten Leute in Erinnerung haben von mir, Barcelona, wo ich Europameister geworden bin. Vielleicht noch ein spannender Aspekt. Es gibt ja auch die Bier verlieren im Marathon. Ich habe das Gefühl, du könntest noch so einer sein, der einfach mal im Ausgang eine grosse Klappe hat und dann heisst, okay, und jetzt beweisen sie uns. Und dann hättest du zur Auswahl, du darfst auf New York oder einen Jungfrau-Marathon. Wir zahlen alles, du musst aber den Marathon laufen. Was würdest du jetzt intuitiv, vermeintlich aus weniger anstrengend anschauen? New York, wo auch über Brücken geht, also nicht ganz flach ist, oder der Jungfrau-Marathon, wo doch Start in Interlaken, Ziel auf der kleinen Scheidecke, also ziemlich opsi geht. Jetzt einfach intuitiv, du musst es machen, du erinnerst dich am Tag danach eigentlich nicht mehr daran, weil ein bisschen zu viel Gas gegeben im Ausgang, aber dann erinnere ich deine Kollegen zurück daran erinnern, welchen wählst du von beiden?
Ja, dann würde ich wahrscheinlich sicher nicht der Jungfrau-Marathon nehmen, weil das klingt für mich nach Opsi, Nizzi, das klingt für mich nach Ultra und Trail.
Und viel strenger.
Ich würde in diesem Fall würde ich den New York-Marathon
nehmen. Genau. Und du hast völlig falsch ausgewählt. Weil der New York Marathon ist von der Belastung viel, viel härter als der Jungfrau Marathon. Warum ist das so? Beim Jungfrau Marathon rennst du 25 Kilometer immer leicht bergauf und nachher marschierst, weil auf den letzten Kilometern, es geht so steil darauf, kann fast niemand mehr rennen. Also schon teilweise die Spitzenläufer müssen marschieren. Also ist es eigentlich ein 25 Kilometer Rennen und nachher noch eine Wanderung. Ist viel weniger belastend für den Bewegungsapparat. Am Tag danach ist ein bisschen müde Beine. 3 Tage später gehst du wieder joggen. Also, solltest du nicht, aber könntest du wieder joggen. Ein New York-Marathon oder ein Zürich-Marathon, ein Berlin-Marathon, flach auf Asphalt, zerstört viel mehr. Und darum, für alle die, die mal ein Bier machen und es dann machen wollen, dann gehen wirklich an einen Bergmarathon. Ist vom Erlebnis her unglaublich. Und von der Belastung auf den Bewegungsapparat viel weniger schlimm als im flachen Marathon.
Aber daran denken, bei Bierwett auf 2-3 Jahre rauswetten und nicht gerade auf die nächste Woche, sonst wird es ein bisschen eng. Maja, trainiert eine Frau anders als ein Mann? Oder muss eine Frau anders trainieren als ein Mann?
Vermutlich sollte sie das, aber es wird in den meisten Fällen eben nicht gemacht.
Was sind denn für andere Herausforderungen?
Ja, also wir können ja schon einmal eine Frau mal einfach von außen anschauen. Ich glaube, da sind die Unterschiede schon recht klar. Wenn man eher so ein bisschen innen nachher anfängt, ist klar, es sind ganz andere Voraussetzungen da, körperlich. Eine Frau hat zum Beispiel einen anderen Körperfettanteil, andere Muskelmasse, ein kleineres Herz, eine kleinere Lunge. Und er ist natürlich noch die ganze grosse Hormongeschichte. Männer haben mehr Testosteron, und er wieder im Muskelaufbau zuständig war. Frauen haben die Achterbahnfahrt meistens alle Monate, wo sie durchlaufen, mit entsprechenden Phasen, wo halt dann, das ist schon wieder sehr individuell. die das Training ein bisschen leichter machen oder ein bisschen schwieriger machen.
Ist das im Spitzensport ein Thema? Also trainieren die cleverer als Breitensportler in diesem Thema?
Ja, bis jetzt war es eben ein Thema, das so ein bisschen unter dem Radar ist durchgegangen. Ich glaube, das hat recht viel Potenzial und entsprechend ist es jetzt aufgepoppt. Ganz viele Nationen, da kann man jetzt wirklich nur vom Spitzensportbereich mal reden, haben sich dem Thema angenommen, weil das grosse Problem, das besteht, also man hat nur eigentlich subjektive Rückmeldungen primär mal, in den meisten Fällen, mit Ausnahme mit so ein bisschen von Kraft- und Schnelligkeitssportarten, aber im Ausdauerbereich fehlt die Evidenz, weil Forschung in diesem Bereich primär bei Männern bis jetzt passiert ist.
Was soll man beachten? Was weiss man schon bereits, was man vielleicht auch als Frau im Breitensport anwenden kann?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man gut auf seinen Körper hört. Also, dass man, ich empfehle eigentlich immer, dass man den Zyklus beobachten, vielleicht auch irgendwo festhalten, die verschiedenen Phasen und Befindlichkeit festhalten und dass man das irgendwo nachher aufnimmt in den Trainingsalltag. Also dass man vielleicht in Phasen, wo man sich müde fühlt, dass man dann nicht die grossen Trainingsloads plant oder macht, sondern die andere Phase verschiebt, wo man quasi das Gefühl hat, man könnte jetzt Bäume ausreißen.
Wie profitierst du selber jetzt von dem Wissen, das langsam aufpoppt?
Ja, ich profitiere natürlich eigentlich nur noch in dem, was ich es jetzt ein bisschen scheren und weitergeben kann. Selber bin ich eigentlich recht überrascht gewesen, dass ich mir über das Thema eigentlich gar nie Gedanken gemacht habe. Also das ist für mich wie so ausgeschlossen gewesen.
Hat es so ein bisschen mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, dass man das Gefühl hat, alles ist jetzt eigentlich gleich und muss auch gleich sein? Oder ist das schon immer so gewesen?
Ich glaube, es ist eher damit der Zusammenhang, dass der Sport primär männlich geprägt war. Also die Frauen waren ja lange vor Partizipation ausgeschlossen. Wir haben es gehört, 1984 war der erste Frauenmarathon an den Olympischen Spielen. Fast 100 Jahre nachdem der erste, sage ich jetzt bewusst, Mannenmarathon, eben mehr vor uns unterhalten, war dann noch nicht die 42,195. Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen das der Background für die Ausgangslage.
Aber Männer und Frauen sind ja, glaube ich, auf eure Distanz die näher zusammen als jetzt eben zum Beispiel auf kurze Distanzen.
Warum ja, ist das so? Hat mit der Muskelmasse zu tun, also mit dem Testosteron. Mhm. Je schnellkräftiger die Sportart ist, umso grösser ist der Unterschied. Und dann im ganz, ganz Ultrabereich, man sagt, glaube ich, man muss mich korrigieren, wenn eine Frau und ein Mann über einen Marathon gleich schnell sind, dann ist dann so im Ultrabereich 50 km und mehr, ist die Frau nachher schneller.
Okay.
Weil sie einen anderen Stoffwechsel hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das nur mal gelesen habe und nachher mir so gespeichert habe, oder ob es wirklich so ist.
Ja, ich kenne es nur aus dem Langdistanzschwimmen. Also da sind ja dann wirklich die Frauen schneller als die Männer, weil es halt auch mit dem Körperfettanteil halt von der Wasserlage und so weiter dann wirklich profitiert und dann die reine Kraft nicht mehr so entscheidend ist. Jetzt im Laufsport wüsste ich auch nicht, wenn quasi dann der Gap zugunsten der Frau fällt.
Ja, aber vielleicht einfach noch ein Beispiel. Spannend habe ich immer gefunden, ich bin lange begleitet worden vom gleichen, wie sage ich jetzt, Pacemaker, Sparringpartner, Trainingskollege. Und dort hat sich so präsentiert, wir waren schlussendlich, würde ich sagen, auf einem ähnlichen Niveau gewesen, im Wettkampf selber. Aber er hat etwa die Hälfte trainiert von dem, was ich trainiert habe. Also entweder bin ich so ein Antitalent gewesen oder er so ein Talent und hat das Beste daraus rausgeholt. Aber es hat mich schon noch eindrücklich gedacht. Die Schlüsseleinheit hat er müssen machen. Er hat deutlich weniger Umfang nachher gemacht, so die sogenannten Füllereinheiten. Aber das hat mich recht beeindruckt.
Vielleicht im Gegensatz zu dir hat er nicht an Dopingkontrolle müssen. Aber ich kenne den damaligen Pacemaker und kann sogar für ihn bürgen, dass er nicht unerlaubte Substanz zu sich nimmt. Aber es ist schon verrückt. Also die Hälfte von deinem Training und Lauf gleich schnell. Ja.
Ja. Und wir sehen ja auch ein bisschen, also das finde ich auch ein spannendes Phänomen. Im Ausdauerbereich ist es so, dass die Frau in den einzelnen Trainings die kann sich weniger ausbelasten kann. Also so das All-Out. Das können wir fast nur im Wettkampf herbringen. Entsprechend ist es natürlich so, dass wir uns schneller erholen, weil wir gar nicht an die Grenzen sind gekommen. Und dann müssen wir eigentlich den nächsten Trainingsreiz wie früher setzen, weil wir nicht die Ausbelastung hatten, beziehungsweise die lange Erholungsphase nach dem. Und das ist sicher auch ein Grund, dass wir oft das Gefühl haben, gerade im Spitzenbereich, ja, die Frauen sind ein bisschen crazy, die Säcke rum, die machen mega, mega viel, oder? Und das ist sicher eine Erklärung, eben, dass von der Bereitschaft her die Grenzen, die extreme Grenze können zu gehen, in den einzelnen Trainings nicht gegeben ist.
Ja, das ist spannend. Ich war ja teilweise mit der Maya am gleichen Ort am Trainieren und ich habe wirklich immer gestaunt, wie die Maya einfach immer wieder belastet hat. Und ich habe nach einer Belastung einfach viel länger gebraucht. Mhm. Also die Maya hat von der Umfangsseite und auch von der Intensitätsseite härter trainiert als ich. Und ich habe immer auch, also ich habe gewusst, dass es einfach unglaublich viel verkraftet ist und halt einfach ein Trainingstier bist, aber ich habe den Zusammenhang damals nicht gemacht in St. Moritz, wenn ich jemanden sehe, oh, jetzt ist sie schon wieder am Knütteln und ich habe irgendwie nur im Sauerstoffzelt versucht, mich von der Einheit von 3 Tagen vorher zu erholen. Und das ist das Phänomen, also ihr habt wirklich die Fähigkeit, schneller wieder dann halt, euch auszubelasten, aber vielleicht die absolute Ausbelastung ist nicht so hoch, wie das ein Mann dann halt im einzelnen Training machen kann.
Aber kann man sagen, eine Frau kann sich auch mehr kaputt machen bei so einem Marathontraining und dann beim Wettkampf selber?
Ich glaube, das würde ich nicht sagen. Das braucht dann wirklich auch ein gutes Körpergefühl, eine gute Sensibilität dem gegenüber, auch die Awareness, halt mal den Mut zu haben. Das war sicher eine meiner Schwächen, mal zu sagen, hey, schau, heute ist jetzt vielleicht noch zu früh, jetzt muss ich noch einen Tag, zwei warten. Der zweite Punkt, den ich recht spannend gefunden habe, ist die ganze Tapering-Phase. Tapering-Phase ist die Phase vor einem Marathon, wo man nachher bewusst das Training wie zurücknimmt, wo man sich versucht zu erholen, dass man am Marathontag eigentlich die optimale Leistung bringen kann. Die ist bei den Frauen auch viel kürzer. Also das heisst, der Formabfall, wenn sie quasi in den Erholungsmodus hineingeht, der kommt viel schneller als bei einem Mann. Also ich muss eigentlich auch viel länger oder viel näher meinen Wettkampf noch her trainieren, eigentlich das Level hoch behalten, bevor ich dann quasi in die Erholungsphase gehen kann.
Wie sieht es aus mit der Schwangerschaft? Dann vielleicht nicht den Marathonplan und das Marathontraining? Oder ist das eine falsche Annahme?
Ja, dort fehlen, wie gesagt, also ein bisschen die evidenzbasierten Aussagen, die man machen kann. Fakt ist sicher, dass Training in einer leichten bis mittleren Intensität durchaus empfehlenswert ist. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie die Schwangerschaft verläuft. Ist man am Anfang vor einer Schwangerschaft, ist man schon weiter vorgeschritten? Ich glaube, da muss man nachher wirklich mit einer Fachperson oder Austausch suchen und vor allem auch die eigene Situation sehr stark in den Vordergrund rücken.
Ihr habt beide zusammen in Kenia trainiert. Der Victor hat schon ein bisschen erzählt von seiner Zeit in Kenia und er hat durchblicken lassen. Es ist nicht ganz einfach, wenn man da von Europa kommt, in das Läuferland sich dort durchzusetzen. Man muss ein bisschen kämpfen. Wie hast du es erlebt als Frau?
Also ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so eine... Es fasziniert mich extrem, es inspiriert mich, motiviert mich. Das habe ich, glaube ich, keinem anderen Ort bis jetzt erlebt als dort. Und ich muss natürlich auch sagen, im Gegensatz zu dir habe ich immer Kenia für Einsteiger gewählt. Das heisst, ich bin relativ, relativ luxuriös. Habe ich mich dort, also wie soll ich sagen, bin ich untergebracht gewesen. Wo ich einfach gefunden habe, ich wollte wegen dem Trainingsreiz dorthin, ich will mich nicht noch müssen umschlagen mit irgendwelchen Magen-Darm-Problematik oder was auch immer. Bin immer gut durchgekommen und ja, also das Beste, was mir passieren konnte, auch vor allem vom Mindset her, ich habe es immer ganz spannend gefunden. Dort bist du Maya, die Läuferin. Und dort ist einfach die erste Frage ist nicht, was schaffst, wie es oft bei uns ist, sondern wie schnell bist.
Okay.
Und es hat sich natürlich auch verändert. Ich war 1998 zuerst mal in Kenia und da hat es eigentlich nur Missionare gegeben, die weiss waren und Touristen. Und ich glaube, jetzt hat sich das auch verändert. Eben, wann bist du zuerst mal in Kenia?
14.
Eben, das ist natürlich
massiv
anders und es hat sich auch extrem verändert. Und ja, ich habe auch gestaunt, dass es schöne Hotels gibt in Kenia. Aber ich habe halt wirklich Gruppen gesucht und halt wirklich bei der Gruppe leben, sehr einfach gelebt. Und bin da schon ziemlich, teilweise auch an meine Grenzen gebracht worden. Aber ich habe das auch bewusst gesucht.
Maya, du hast auch noch eine Mission im Herbst von deiner Karriere, darf ich es so sagen? Nicht gerne.
Ja, man muss zwingen, das ist schon fast eher früher Winter, würde ich sagen.
Du hast den Sport gemacht auf höchstem Niveau und deine Mission ist jetzt auch ein bisschen, die Frau im Spitzensport besser zu positionieren oder gerade vielleicht auch in deinen Disziplinen besser zu positionieren. Was ist die Herausforderung im Moment? Man hat überall das Gefühl, es sei ja alles sitzen gleich.
Also ich würde nicht vom Positionieren reden, sondern mir geht es eigentlich darum, das, was wir vorhin angesprochen haben, einfach die Awareness zu schaffen, hey, schaut, Frauen, vielleicht müsst ihr gewisse Sachen ein bisschen anders machen, als ihr bis jetzt gemacht habt. Gewisse Sachen aufnehmen, dann kann man ein gewisses Wissen aneignen, sehr kritisch sein. Mhm. Ich habe einen spannenden Ansatz gefunden von einer englischen Boxerin, die eigentlich mit drei Cs arbeitet, also zuerst mal Check. Mhm. Von wo habe ich die Informationen? Wer hat die Informationen quasi zusammengetragen, die ich jetzt habe? Auf was baut mein Wissen auf? Der zweite C ist nachher Challenge. Also dort wirklich ganz ehrlich sein mit sich selber. Tue ich mich gut ernähren? Tue ich wirklich gut trainieren? Kann ich das Optimum rausholen? Und das dritte ist eben auch der Change. Dort die Adaption zu machen, dass das wirklich ja, das, was einem gut tut, das, was man darauf anspricht, mhm. das, was einem vielleicht auch erfolgreich gemacht hat, weiterziehen. Und das so, ja, dass man dort auch bestärkt ist, den richtigen Weg für sich selber einzuschlagen zu haben.
Aber geht es ja dort um Preisgelder, um Sponsoring, um was ist, weißt, ich meine, die Frauen, die sind ja ihre Disziplin unter sich. Das sind ja mal Frauen, wir haben darüber geredet, warum das so ist. Es wäre unfair, wenn man Männer mit Frauen vergleichen, die Leistung. Die sind ja dort unter sich. Wo ist denn das Ungleichgewicht, wo du ein bisschen möchtest, mehr ins Gleichgewicht bringen?
Ja, also das fängt an, es ist noch nicht lange her, wo die Frauen nicht wirklich in allen Sportarten und Disziplinen konnten partizipieren. Es gibt immer noch Gaps. Inzwischen sind die Frauen sehr erfolgreich in den meisten Disziplinen unterwegs. Wenn man auf die Olympischen Spiele schaut, haben sie sogar Männer überholt. Aber wenn man natürlich nicht das ganze Sportumfeld anschaut, ist immer noch sehr männlich geprägt. Mhm. Fast alle, wie auch ich, haben einen männlichen Trainer, die Funktionäre sind... Aber ich kann von Funktionären reden, Sportärzte, was auch immer. Und ich denke, das ganze Wissen, das ich hier habe, basiert ja auf irgendetwas. Entsprechend vermitteln sie das. Und ob das wirklich richtig ist, das wäre eben der C-Challenge, mhm. oder mal, oder das Checken, kann man nicht noch mehr rausholen. Weil wir haben jetzt primär über Austauschsport geredet, aber im Krafttraining ist es wirklich so, wenn man dort der Zyklus stärker berücksichtigt im Training, gibt es wirklich Phasen, wo ich als Frau den Muskelaufbau einfacher machen kann als andere Phasen. Wenn man das nicht weiss, ich denke, das ist ja noch schade. Dann geht man in Kraft drum, geht drücken oder was auch immer und hat schlussendlich nicht wirklich ein positives Resultat. Und wenn man plötzlich solche Sachen weiss, kann man das auch ein bisschen timen, dass man genau das berücksichtigen kann.
Du machst das in offizieller Funktion. Also es ist gewünscht, dass du dort deine Erfahrungen einbringst. Was ist deine Strategie? Wie gehst du vor?
Ja, ich denke, in der ersten Phase ist es immer das Gleiche. Kommunizieren, informieren, sensibilisieren, irgendwo die Samen einpflanzen, dass das relevant sein könnte. Und ich denke, spannend an dem Ganzen ist ja, wenn man es verkaufen kann unter Leistungsoptimierung. Mhm. Da hat man eigentlich alle im Sack. Also alle sind daran interessiert. Es kostet nicht wirklich so viel, sondern man muss irgendwo das Mindset ein bisschen adaptieren, ein bisschen verändern, ein bisschen erweitern vielleicht auch. Und nachher kann man mal gespannt sein, was da passiert.
Der Victor und ich haben ein lustiges Spiel, das wir immer kurz vor Schluss von jeder Folge machen. Machst du mit? Das heisst «Rentweder oder?»
Ich bin dabei.
Sehr gut.
«Rentweder oder? Was mag Victor lieber?»
Gesprächig oder Tunnelblick?
Ja, also Tunnelblick ist sehr negativ, aber ich bin für den Tunnelblick, weil ich konzentriere mich gerne auf etwas im Leben. Und wenn ich renne, dann renne ich und bin nicht am Schwadern oder am Reden mit dem nebendran. Aber klar hat sich das natürlich auch verändert. Mittlerweile gehe ich auch mal mit einem Kollegen, mit einer Kollegin rennen und will da ein bisschen berichten. Aber ich bin auch noch gerne einfach so wirklich im Tunnelblick, ist vielleicht falsche Wortwahl, aber vielleicht so wirklich so einfach in meiner Welt und eben nicht am Schwätzen, sondern einfach nur am Rennen und typisch Mann, ich mache etwas und das nur das. Ich kann nicht eine zweite Sache nebenbei machen und eben nur reden.
Ja, ich würde jetzt auch sagen, beim Laufen der Tunnelblick, weil ich wirklich ein spannendes Erlebnis hatte. Ich habe mal abgemacht, St. Moritz mit einer Engländerin zum Rennen. Und es ist ja klar, morgen um 7 Uhr oder wenn auch immer, ja, wenn du mit jemandem anmachst, heisst es ein bisschen schnurren. Und wir sind so ein bisschen losgerannt, nach 10 Minuten mit ein bisschen Smalltalk, sagt sie so, hast du im Fall okay, wenn wir nicht zusammen reden? Und ich so, hey, merci vielmals. Das Schönste, was du mir jetzt hast können sagen. Und wir haben, glaube ich, einen der besten Durchläufe gehabt. Es war wirklich magisch gewesen, die Landschaft, die Stimmung am Morgen früh. Und es war wirklich für beide völlig okay gewesen. Aber ich habe gerne einen guten Abend mit Freunden, also immer Familie, wo man dann, ja, den ganzen Abend diskutiert.
zu Besuch gehen oder Besuch empfangen?
Es kommt ein bisschen auf meine Kochlust drauf an. Am liebsten gehen essen.
Ich bin extrem gerne Gast. Und ich kann auch Gast sein. Also, es gibt ja dann Leute, die das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich quasi abwaschen und muss mich darum tun und mich quasi nützlich machen. Und ich werde sehr gerne eingeladen und ich bin dann auch wirklich gerne Gast und lasse mich einfach verwöhnen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich niemanden das zweite Mal einlade.
Ja, dann haben wir auch bei unseren Gielen nur als Gäste bei uns.
aber Zusatzfrage, falls mal über die Situation kommt, euch dürfen zu bewirten. Vielleicht ist auch ein bisschen Hemmschwelle. Was gibt man einem Spitzensportler, einem Spitzensportler zum Essen?
Ja, ich glaube, das ist ja wieder das, haben wir auch schon vorher mal thematisiert. Wir sind viel, viel lockerer drauf, gut, als man einfach glaub, von uns immer denkt. Und eben, Maya, hast du mal gewusst, wie viele Kalorien du zu dir nimmst?
Nee, das habe ich nicht, aber ich habe immer gesagt, ich renne so viel, ich kann alles essen.
Genau, und wir müssen eigentlich mehr aufs Essen, ja, seitdem wir nicht mehr so viel rennen.
Genau.
Und zum Schluss noch die heikelste. Wir fangen mit dem Victor an. Noch einmal jung sein oder gerne älter werden?
Gerne älter werden. Ich finde, das ist einfach, es fängt an und es hört auf. Und es ist ein cooler Prozess. Und jede Phase hat seine tollen Momente. Ich schaue mich an und freue mich über jedes graue Haar und ein bisschen weniger über die, die ausgehen.
Ich habe noch keins gesehen. Maya, wie ist es bei dir?
Ich schließe mit dem an.
Sehr gut.
Es wird recht entspannter, wenn man so ein bisschen gewisse Sachen vornehmen kann oder das Gefühl hat, man muss nicht alles nochmal erleben.
Danke vielmals, Maya Neuschwander. Danke vielmals, Victor Rötlin. Und vor allem danke dir, der uns über 12 Folgen zugelassen hast. Wer weiß, vielleicht hört man sich ja wieder irgendwo, vielleicht sogar hier. Schauen wir mal. Aber ganz sicher wünschen wir dir, dass du dran bleibst und dank dem Laufsport dein Leben positiv veränderst. Bis bald.
Das war Runtime. Der Podcast, der nur läuft, wenn du rennst. Wir hören uns beim nächsten Run.